Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Ja, und heute krempel ich mir schon mal vorsorglich die Ärmel hoch und lockere ein bisschen die Muskeln, denn in dieser Folge haben wir es mit einem ordentlichen Kaventsmann zu tun. Aber nein, eigentlich kann ich die Ärmel auch schon wieder runterkrempeln, denn ich werde hier nicht gleich irgendwas sonderlich Schweres durch die Gegend schleppen. Beim Kaventsmann, um den es heute geht, handelt es sich um eine Tischlerei aus dem münsterländischen Nottuln, der es in den vergangenen Jahren nicht nur gelungen ist, eben mit dem Namen Kaventsmann eine eigene Marke aufzubauen, sondern die auch mit einem eigenen Online-Shop und auf Social Media sehr erfolgreich ist. Wie dem Unternehmen das gelungen ist, was die größten Herausforderungen dabei sind, Möbel online zu verkaufen und wie es zu dem Namen Kaventsmann kam, darüber spreche ich heute mit dem Gründer, Geschäftsführer und Oberkaventsmann Max Beyer-Einck. Hallo Max.
Hallo, vielen Dank für die Einleitung und die lieben Worte.
Ja, und wenn es dann um den Bereich digitaler Auftritt und E-Commerce geht, dann ist Robin Antunovic der richtige Ansprechpartner. Der sitzt direkt neben Max. Hallo Robin.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Ja, Max, bevor wir uns genauer anschauen, was alles hinter Kaventsmann steckt, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie du zum Handwerk gekommen bist und was dich daran fasziniert.
Zum Handwerk bin ich gekommen, wie wahrscheinlich viele andere auch, nach der Schule und auch schon während der Schulzeit habe ich gemerkt, dass die Schule vielleicht auch für mich endlich ist und mit 16 Jahren habe ich dann eine Lehre begonnen. Ich bin kein gelernter Tischler, sondern habe eine Lehre zum Zimmermann gemacht. Das war bei uns aber immer sehr bautischlerlastig. Also ich hatte mit dem Werkstoff Holz in verschiedenen Facetten zu tun. Dachstühle, aber auch Terrassen. Wir haben aber auch Tore, Toranlagen, andere Dinge gebaut. Und so bin ich zum Handwerk gekommen, habe das Handwerk schnell lieben gelernt. Mir lag das auch einfach gut. Dann hat mir die Schule auch wieder Spaß gemacht. Also die Berufsschule und dieses dreigliedrige Ausbildungssystem mit den überbetrieblichen Anteilen. Ja, das hat mir immer gut gefallen. Und so bin ich zum Handwerk gekommen und habe das Handwerk lieben gelernt.
Und wie kam es dann dazu, beziehungsweise was hat dich dazu inspiriert, dann eine eigene Tischlerei zu gründen, wo du gar kein Tischler bist?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Reise ging dann weiter. Also wir haben in Deutschland ja dann den großen Vorteil, dass man sich auch, wenn man interessiert darin ist, eine Hochschule zu besuchen, auch anders dafür qualifizieren kann. Bei mir war das so, dass ich in der Zimmererlehre sehr gut klarkam, habe ganz gute Noten gehabt. Dann gab es Bildungsgutscheine, die es mir ermöglicht haben, nach einer kurzen Gesellenzeit die Meisterschule zu besuchen. Das wurde ja immer sehr kritisch gesehen, gerade von den Arbeitskollegen. Auch ich selber habe es nicht so empfunden, dass ich schon qualifiziert bin, ein Handwerksmeister zu werden. Nichtsdestotrotz habe ich das wahrgenommen, habe diese Bildungsgutscheine eingelöst und habe an der Handwerkskammer Südwestfalen meinen Zimmerermeister abgelegt. Auch das hat mir sehr viel Freude gemacht, das konnte ich auch sehr gut. Dadurch ging diese Reise für mich weiter, dass man durch Aufstiegsstipendien und anderen Bildungsgutscheinen Möglichkeiten hatte, sich weiterzubilden. Ich habe das dann erstmal durch eine zweijährige Gesellenzeit nochmal abgerundet, weil ich selber einfach handwerklich noch was draufpacken wollte. Ja, dann war ich ein Jahr in Vancouver, in Kanada, habe da Blockhäuser gebaut und andere Zimmermannstätigkeiten, aber auch Tischlertätigkeiten gemacht. Bin wieder zurückgekommen, habe an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Energiegebäude und Umwelttechnik mein Bachelorstudium begonnen. Genau, das habe ich dann in 3 Jahren durchgezogen und da hatte ich immer noch nicht genug, habe den Master draufgelegt. Während dieser Zeit hat mich das Handwerk eigentlich die ganze Zeit begleitet und da ist auch die Idee zur Kaventsmann entstanden, weil ich angefangen habe, Tische zu bauen, Bänke zu bauen, mal eine Bar zu bauen, also verschiedene Dinge, die ich ganz gut machen konnte und weil die Dinge oft sehr schwer waren. Als Zimmermann ist das wahrscheinlich naheliegend.
War es dann etwas grobschlächtiger? So?
Genau.
Kann man so sagen, ja?
Da kam immer mal wieder das Wort Kaventsmann oder ist das Wort Kaventsmann gefallen. Und so ist dann eigentlich die Idee auch zur Firma entstanden. Und weil das immer mehr wurde, habe ich dann gegründet. Ja, und so hat dann die ganze Kaventsmann-Historie ihren Lauf genommen.
Und man muss sagen, das ist jetzt noch nicht mal 9 Jahre her, dass ihr mit Kaventsmann an den Start gegangen seid. 2016 habt ihr zu viert angefangen. Richtig, ja. Heute umfasst das Team über 30 Leute. Also das ist eine steile Kurve, die ihr da gemacht habt. Ihr habt ein eigenes Ladenlokal in Münster und vertreibt Möbel erfolgreich über euren Online-Shop. Hier in Nottuln habt ihr die Werkstatt auf einem, ja, ich sag mal, Hofgelände, auch relativ großflächig. Was habt ihr gemacht, dass sich das Unternehmen in so einer relativ kurzen Zeit so rasant entwickelt hat?
Ja, das ist interessant, dass du das als rasante Entwicklung wahrnimmst. Man selber ist ja im Prozess einfach Teil des Ganzen. Ich bin sicherlich auch jemand, der das Ganze permanent vorantreibt, aber es empfinde ich gar nicht unbedingt so, weil Das liegt wahrscheinlich irgendwo in meinem Naturell, dass ich ja Dinge weiterdenke, dass ich Dinge weiter anschiebe. Eigentlich jeder Tag bei mir beginnt damit, über Dinge nachzudenken. Ich habe ein gutes Gespür dafür, was unsere Unternehmung in Zukunft benötigt. Und du hast es gerade angesprochen, wir haben das damals zu viert gegründet. Da waren Nadine, Daniel und Lisa, meine Schwester, dabei. Wir haben damals entschieden, ich hatte keine Erfahrung von der Selbstständigkeit. Und da wurde mir geraten, Mensch, mit deinen Qualifikationen, mit deinem handwerklichen Können, wäre es doch toll, sich selbstständig zu machen. Und letztendlich wurde ich so ein bisschen in die Selbstständigkeit rein überredet, sage ich jetzt mal. Da bin ich heute sehr dankbar für, dass wir das damals so gemacht haben. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich mich in dieser Rolle auch ganz schnell wohlgefühlt habe. Wir haben dann unternehmerisch ganz viel erlebt. Wir haben damals als GbR, also vier Menschen gründen zusammen eine Firma, dann ist man automatisch eine GbR. Das haben wir dann irgendwann vielleicht auch ein Stück weit bereut. Wir hatten nicht besonders gute Gesellschafterverträge untereinander. Dann haben wir uns, also meine Schwester Lisa und ich, haben uns dann von den anderen beiden Gesellschaftern erstmal separiert. Das war eine Mediation, die Geld und Nerven gekostet hat. Aber
was hatten die anderen beiden für einen Hintergrund?
Die kamen aus dem E-Commerce und mit dem Daniel, da gehen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf ein, haben wir jetzt heute wieder gemeinsam eine Firma gegründet, die Kavenzmann Digital GmbH, weil Daniel hat in der E-Commerce-Sparte immer weitergemacht und wir sind in der handwerklichen Richtung weiter marschiert und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Eine Freundschaft hat uns immer verbunden und dadurch haben wir irgendwann beide Chancen gesehen, dass diese Marke, die dadurch entstanden ist, halt auch durchaus einen Internetauftritt, den wir immer hatten, aber mit einem E-Commerce-Teil durchaus sinnvoll wäre. Und das ist das, was wir jetzt ja im letzten Jahr richtig wieder an den Start gebracht haben, wo wir Robin hinzugewinnen konnten, der das heute geschäftsführend leitet und die Dinge da vorantreibt. Aber nochmal kurz zurück zu der Entwicklung von Kavenzmann. Bei uns war es dann eigentlich so, dass wir immer organisch mit dem verdienten Geld weiter investiert hatten. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir hier, wie du eben sagtest, auf ein landwirtschaftliches Gebäude zurückgreifen konnten, welches wir dann immer weiter ausgefüllt haben. Es ist ja, das werden viele andere Unternehmer sicherlich auch kennen, irgendwo ein Stück weit natürlich, dass man, wenn man Flächen hat, da so reinwächst. Also man hat dann Platz für weitere Dinge, vielleicht für noch eine Maschine. Die Maschinen, die wir gekauft haben, waren immer gebrauchte Maschinen oder von Betriebsauflösungen, Auktionen. Also so haben wir uns immer irgendwie das dazu gekauft, was wir meinten, was uns hilft. Irgendwann kam der erste Gabelstapler, dann kam eine zweite Formatkreissäge, eine Breitbandschleifmaschine, Abrichtedicktenrobel. Also jede Maschine kam halt hinzu, wurde eingesetzt und dadurch konnten wir unser Portfolio erweitern. Und das war dann gepaart durch einen ganz guten Social-Media-Auftritt. Das hat meine Schwester Lisa immer begleitet. Das hätte ich vielleicht selber in der Konsequenz nicht gekonnt. Ja, und dadurch hatten wir auch nie Probleme damit, Mitarbeiter zu gewinnen, weil von vornherein Leute daran interessiert waren, für uns zu arbeiten, mit uns zu arbeiten. Ja, und diese Philosophie, die hat sich da immer so fortgeführt.
Also man merkt das schon, du bist sehr umtriebig. Ein Punkt mit einem anderen Handwerkskollegen aus dem Münsterland, Hasso Maas, hast du von 2018 bis 2020 auf dem Sender D-Max in der Doku-Serie Männer Räume, Hobbyräume für Männer ausgebaut. Wie stark hat diese mediale Präsenz auch so ein bisschen zum Erfolg von Kavenzmann beigetragen?
Ja, das war damals auch mehr oder weniger ein Zufall. Wir haben eine E-Mail bekommen von einer Produktionsfirma aus dem Großraum München. Die sprach von einem Fernsehformat, was sie sich vorstellen könnten. Und dafür suchen sie oder casten sie Handwerker. Wir konnten uns nichts darunter vorstellen. Ich habe es kategorisch abgelehnt. Gesagt, das ist nichts für mich. Braucht er mich gar nicht weiter mit, in Anführungsstrichen, belästigen. Die Mädels haben das aber so nicht akzeptiert und da haben den Produzenten eingeladen zu uns. Das wusste ich gar nicht so wirklich. Der kam dann, der hat mich dann gesehen, da haben wir kurz gequatscht, der war sehr nett. Dann hat er die Kamera rausgeholt, hat gesagt, kann ich nicht einfach mal dich 2-3 Minuten filmen? Ich habe gesagt, geh doch mal zu unserem Nachbarn Hasso Maas. Hasso war gerade dabei, eine überdimensionale Palme in ein von ihm kreiertes Gefäß umzutopfen. Ich habe gesagt, guck doch da die Straße rüber, da ist jemand, der wäre super. Hasso war ich bei ihm noch gar nicht im Kopf. Dann sind wir zusammen rübergelaufen, hat er uns beiden zusammen erlebt und hat gesagt, ihr beiden seid die Idealbesetzung, das würde ich gerne machen. So sind wir dann dazu gekommen, dann ja, haben wir das gemacht, weil ich scheue mich nicht vor neuen Herausforderungen und das war auch eine total lehrreiche und coole Zeit. Wir waren aber damals als Firma ja noch gar nicht reif, also wir waren eigentlich maximal überfordert, also gerade nach den ersten Drehtagen kann ich sagen, ich glaube, so fühlt sich es an, wenn man auf dem Weg zum Burnout ist. Ich habe wirklich gedacht, Wahnsinn, das ist gar nicht, was meinem Naturell entspricht, vor einer Kamera zu stehen. Aber ich habe dann mit meiner Frau das so besprochen, dass ich das jetzt einfach durchziehe, dass ich das mache, was ich gut kann. Und das ist Handwerken und die Dinge zu machen. Ich lasse mich dabei begleiten. Ich möchte niemanden belehren. Wir tun das einfach, wie wir es tun. Und wenn die Leute das cool finden, sollen sie es angucken. Und wenn nicht, dann nicht. Und das war dann ganz cool. Dadurch kamen wir ganz gut damit klar. Und das war sicherlich auch, ja klar, das hatte eine Reichweite. Das hat uns weitergeholfen. Das hat aber nicht den Effekt gehabt, den es vielleicht heute hätte. Also würden wir sowas heute nochmal machen mit der Reichweite, die wir heute haben, dann glaube ich, würde das nochmal ja auch monetär und unternehmerisch einen ganz anderen Impact haben auf unsere Firma.
Okay. Ich hatte das vorhin gesagt, rasant gewachsen. Du hast es vielleicht gar nicht so empfunden, aber gerade wenn man als Unternehmen so schnell wächst, muss man ja schauen, dass man den ganzen Laden auch irgendwie zusammenhält. Was waren in der Zeit so die größten Herausforderungen?
Also ich bin ehrlich, wenn ich heute darauf gucke, was wir die letzten 9 Jahre bewegt haben, wüsste ich nicht, ob man das so mit dem Wissen nochmal tun würde. Also man hat natürlich tägliche Herausforderungen. Das sind Herausforderungen behördlicher Natur, das sind Mitarbeiterthemen. Mein Alltag ist heute natürlich ein ganz anderer, als es der vor 6, 7, 8 oder 9 Jahren war. Ich habe viel mit Mitarbeitern zu tun. Ich habe viel damit zu tun, Herausforderungen zu meistern. Ja, ich sag mal, wenn man das Bild mal malen würde, Dinge, die einem so in den Weg gelegt werden, der steinige Weg, dann ist man viel damit beschäftigt, die Steine aus dem Weg zu räumen und die Fahrbahn frei zu machen, dass wir irgendwie geradeaus marschieren können. Wir haben heute eine wirklich tolle Qualität in den Arbeitsergebnissen, die wir von unseren Kunden so aufgetragen bekommen. Und da ist man dann auch schon stolz drauf. Als Gesamtes sind das die Herausforderungen, also dass wir als Gruppe so gut harmonieren, dass sich unsere Mitarbeiter so wohlfühlen, dass wir eine sehr flache Hierarchie haben. Das sind Herausforderungen gewesen, die nicht so, ja, so ganz leicht von der Hand gehen. Da muss man sich schon jeden Tag mit auseinandersetzen und seinen Weg einfach finden.
Neben der Tischlerei spielen auch Metallarbeiten bei euch eine große Rolle. Ihr habt mehrere Metallbauer im Team und bildet in dem Bereich auch aus. Was macht für dich den Reiz aus dieser Kombination, also Holz und Metall, aus?
Ja, die Kombination aus Holz und Metall ist sicherlich etwas, was Kavenzmann ausmacht. Das hat bei uns damit angefangen, dass wir halt Tische gebaut haben aus Stahl und Holz. Und diese Tische, die haben irgendwo Anklang gefunden und dadurch haben wir Umsatz gemacht am Ende des Tages und irgendwann haben wir gemerkt, wir wollen selber Herr darüber sein, wann unsere Metallgestelle gebaut werden, wann wir, ja, welches Produkt zum Kunden ausliefern können, und dadurch hat es sich irgendwann, oder es war naheliegend, dass wir irgendwann sagen, okay, wir bemühen uns darum, einen eigenen Metallbauer einzustellen, und dann ist das ja wie bei allen Sachen, erstmal braucht man Arbeitsausstattung, also man kauft einen Schweißtisch, man kauft ein Schweißgerät, dann denkt man sich in so eine Materie rein. Also ich verstehe die Statik, ich verstehe, was konstruktiv möglich ist. Dadurch bin ich unheimlich kreativ, was es angeht, Möbel daraus zu kreieren. Und da brauche ich natürlich Menschen, die das umsetzen können, die Spaß daran haben, Teil unseres Teams zu sein, die das mit uns machen. Ja, so ist das dann organisch auch immer weiter entstanden. Also mit jedem Auftrag wurden wir besser, mit jedem Produkt haben wir gelernt und haben das dann einfach immer weiterentwickelt. Und ja, jetzt sind dann natürlich noch die Themen, um ausbilden zu dürfen, muss man ja gewisse Anforderungen erfüllen. Also wir haben den Meisterschutz und auch da haben wir uns immer wieder dann mit den Handwerkskammern eng ausgetauscht, hatten auch da einige Herausforderungen, die wir meistern mussten, damit wir diesen Handwerk ausbilden dürfen, weil das liegt, oder daran liegt mir sehr viel. Ich mag es, jungen Leuten das Handwerk nahezubringen. Und ja, heute sind wir sehr stolz darauf, dass wir das machen können und durch wahrscheinlich unsere sehr aktuelle und aktive Instagram-Präsenz haben wir einen hohen Anklang. Also wir kriegen tolle Bewerbungen und haben überhaupt gar kein Problem, da Nachwuchs zu finden.
Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf. Jetzt mal zu dem Bereich, ja, E-Commerce, Online-Shop. Von Anfang an war das ein Thema bei dir, bei euch. Tische, Sitzmöbel, Regale, die Kombination von Tischlerhandwerk und Metallbau spiegelt sich eben auch in den Möbelstücken in eurem Online-Shop. Daneben habt ihr dort auch ganz viele kleine Accessoires wie Schlüsselbretter, Kerzenhalter oder Eierbecher aus Holz, die man gerne so als Geschenk oder mal eben für sich selbst so zwischendurch bestellt. Inwieweit ist der Shop so etwas, ja, wie so ein Türöffner für dann möglicherweise größere Aufträge, nach dem Motto, ja, wer vielleicht dann irgendwie ein Schneidbrett kauft, erinnert sich dann an euch und lässt dann auch mal was Größeres anfertigen. Wie ist da so die Lage bei euch?
Ich kann das vielleicht kurz anteasern. Du hast dann bessere Fachbegriffe sicherlich noch, wie man dann die Kundenbeziehung da aufbaut und das auch weiter nutzt. Aber der Online-Bereich ist natürlich für uns da ein Riesentüröffner, weil Leute durch vielleicht nicht ganz so hochpreisige Dinge mit uns in Berührung kommen, mit der ganzen Experience bei Kavenzmann etwas gekauft zu haben, in Kontakt kommen. Das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil wenn dann die Erfahrung nicht so super ist, weil wir gerade auch noch in den Kinderschuhen sind und dann ist die Kartonage zu groß oder irgendetwas geht schief oder das Produkt ist dann vielleicht auch nicht perfekt geschliffen, dann kann natürlich diese Erfahrung auch negativ behaftet sein. Dann liegt es daran, wie gut man dann damit umgeht. Idealerweise kommt die Kritik bei uns an, der Kunden, oder das positive Feedback, dass wir einfach besser werden können. Aber für uns ist das ein Türöffner, definitiv. Und das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, weil wenn man bei Social Media bei jetzt 46.000 Instagram-Followern etwas postet und man sagt zum Beispiel, guck mal, was für einen schönen Einbauschrank wir hier gemacht haben, dann muss man damit umgehen, dass unheimlich viele Anfragen kommen. Und diese Anfragen müssen ja auch bedient werden. Und der Kunde, der dann da eine Anfrage gestellt hat, ist vielleicht auch unzufrieden, wenn man nicht antworten würde oder wenn man nicht so umfangreich antwortet, wie derjenige es sich vielleicht wünscht. Also alles in allem ist das schon recht komplex und hängt auch alles zusammen. Und das auch müssten wir lernen, lernen wir immer noch und versuchen da einfach, ja, dem Kunden eine tolle Erfahrung mit der Marke, der Firma Kavenzmann irgendwo am Ende anbieten zu können.
Ja, und das ist dann eher so ein bisschen so, geht in dein Metier.
Das ist das, wo ich mich jetzt seit einem Jahr intensiv mit auseinandersetze, genau. Max hat das gerade schon ganz gut eingeleitet und noch eine Sache, die uns, glaube ich, von vielen anderen Handwerksbetrieben unterscheidet. Kavenzmann war von Anfang an eine Marke und kein Handwerksbetrieb, Tischlerei, Max Bayer Eink, EK, whatever. Und das führt dazu, dass eigentlich jeder Touchpoint, den der Kunde mit unseren Produkten hat, egal ob das jetzt am Ende ein Schneidebrett ist oder halt direkt ein Tisch, irgendwie auch zu unserer Marke dazugehört und diese Marke immer größer macht. Heißt, wir haben Kunden, die wirklich mit einem Schneidebrett anfangen und sich am Ende dann einen Einbauschrank bauen lassen. Und ich glaube, das ist was, was man langfristig nur erreicht, wenn man diese Markenbildung betreibt und diese Marke auch in den Vordergrund stellt. Und da ist der Shop einfach ein super Instrument für.
Welchen Anteil am Gesamtvolumen macht der Shop aus? Kann man das beziffern?
Der Anteil am Gesamtumsatz liegt natürlich daran, wie viele Produkte wir in den Shop reingeben. Wir haben jetzt gerade so eine Übergangsphase, wo wir natürlich selber schauen, wo ziehen wir die Grenze? Also welche Produkte werden im Shop angeboten und werden auch über den Umsatz des Shops dann am Ende abgewickelt. Aber man kann sagen, dass es bei uns schon irgendwo ein Viertel ausmachen soll. Da sind wir noch nicht ganz, aber da entwickeln wir uns immer weiter hin. Dadurch wird es vom Umsatz her für uns eine stabile Säule. Man muss generell sagen, Kavenzmann hat mehrere Umsatzstränge. Wir haben sicherlich den umsatzträchtigsten Geschäftsbereich im Projektgeschäft, B2B-Bereich, wo wir für unsere Kunden Gastronomiekonzepte, Hotelinneneinrichtungen, wir haben Kunden im Office-Bereich. Da sind es natürlich größere Voluminas, also dementsprechend ein höherer Anteil am Umsatz. Dann haben wir den Privatkundenbereich, wo wir Einbaumöbel, Einbauschränke und andere Dinge anbieten. Und die Selektion dieser Kunden ist für uns auch eine riesengroße Herausforderung, weil natürlich kriegt man viele Anfragen, aber nicht jeder Kunde ist auch unser Kunde. Und das ist natürlich wichtig, das vorher rauszufiltern und für sich selber einzuordnen. Ist es unserer Kunde? Weil dann ist es viel besser, auch vorher zu sagen, sollte diese Antwort mit Nein beantwortet werden. Lieber Kunde, frag mal jemand anderen oder wir können dir da gerade nicht weiterhelfen. Und diese, ja, das zu erfahren, das selber so zu analysieren und dann auch so zu kommunizieren, ist, glaube ich, dann etwas, was auch ganz viel Arbeit von den eigenen Mitarbeitern weghält, damit wir überhaupt effektiv die Kunden bearbeiten können, die wir bearbeiten wollen und auch bearbeiten können. Und das ist wichtig. Und durch den Online-Shop haben wir natürlich den Vorteil, dass Kunden mit uns vorher in Kontakt kommen, mit Produkten, die wir sowieso vorgefertigt haben und anbieten können, wobei die Esstische individuell pro Kunde gefertigt werden. Aber trotzdem kommen die mit uns in Berührung und haben auch schon ein Gespür dafür, wie wir arbeiten und was wir so wollen. Und dann kann man auch im Online-Bereich das sicherlich noch weiterspinnen und auch vielleicht irgendwann in Richtung Einbauschränke oder anderer loser Möblierungen gehen. Waschtisch-Unterschränke ist ein Thema, wo wir auch überlegen, wie können wir da den Markt erreichen und den Leuten da was anbieten.
Wie häufig wechselt ihr Produkte aus beziehungsweise stellt neue Produkte in den Shop ein?
Das lässt sich so leicht nicht beantworten. Wir sind da aber sehr ambitioniert unterwegs. Also wir haben uns das Ziel gesetzt, jetzt in diesem Jahr unser Sortiment deutlich zu erweitern, sind dabei aber auch sehr datengetrieben. Also wir gehen jetzt nicht so vor, dass wir in einem Raum sitzen und uns überlegen, ach, was kann man denn mal machen? Sondern wir schauen schon, dass wir auf Grundlage von Keyword-Analysen und auch von der Zielgruppen-Analyse schauen, was will der Kavenzmann-Kunde und was will der Kunde, der vielleicht noch kein Kavenzmann-Kunde ist. Und das ist ein super Vehikel, um wieder die Menschen mit unserer Marke in Kontakt zu bringen, weil wir halt für den kompletten Badbereich oder für die komplette Küche Lösungen anbieten, wo Kunden explizit eventuell nach einer Herdabdeckung suchen, die wir jetzt gerade noch nicht haben und darüber dann mit uns in Kontakt treten.
Klingt nach viel Analysearbeit.
Das ist es auch.
Ja, und dann kommt noch hinzu, man muss das auch erstmal bauen. Und dann ist es ja auch mit dem Bauen nicht getan. Man muss ein Packaging hinbekommen, dass das Ganze auch irgendwie schnell zu verpacken ist. Man muss die Logistik hinbekommen. Das ist schon auch eine riesen Herausforderung. Und mit jedem Produkt, was man neu aufnimmt und wenn es idealerweise einschlägt und dann auch einige Male idealerweise pro Tag bestellt wird, dann ist das ein Rattenschwanz, den man bedienen können muss. Und deshalb ist es, glaube ich, auch da ganz gut, das organisch zu tun. Die Erfahrungen sammeln wir gerade. Dann freuen wir uns, wenn Dinge häufiger bestellt werden. Und an der gleichen Stelle stehen wir dann abends gemeinsam zusammen und verpacken das und denken, Mist, das sollten wir doch während der Arbeitszeit auch irgendwie hinbekommen. Und ja, dann merkt man irgendwie, okay, da hat man vielleicht noch Personalbedarf oder das Produkt ist noch nicht zu Ende gedacht. Dementsprechend, ja, entwickeln die Dinge sich weiter und wir werden immer besser. Und da hilft Robby und sein Team auch enorm, weil das hätten wir hier bei Kavenzmann so vorher nicht abbilden können.
Ich hatte das am Anfang gesagt, ihr habt auch ein Ladenlokal in der Innenstadt von Münster. Wie wichtig ist da so das Zusammenspiel eben zwischen Online-Shop und realer Präsenz?
Ja, wir haben mit dem Ladenlokal jetzt bald das 5-jährige Jubiläum. Damit endet es aber auch in der Innenstadt in Münster. Wie du eben angesprochen hattest, sind wir hier recht ländlich, aber auch sehr schön. Also wir gucken auf den Longinusturm, sind hier in den Baumbergen bei Nottuln, kennt vielleicht der ein oder andere. Und wir haben bei uns auf der Hofstelle auch die eine oder andere Möglichkeit. Das war immer mein Traum. Und ich glaube, die Marke Kavenzmann ist mittlerweile stark genug, dass wir aus der Innenstadt weggehen auf den Hof bei uns in Stebertal, wo wir ja ein ähnliches Konzept weiterfahren wollen. Wir wollen aber auch die Digitalthemen damit unterbringen. Wir haben viele Ideen und wir wollen da Räumlichkeiten schaffen, wo wir sehr kreativ arbeiten können, wo wir aber gleichzeitig auch Kunden empfangen können, wo wir Einbaumöbel zeigen können, unsere Esstische. Also da ist das Thema Vertrieb, das Thema Office für uns selber und das Thema Content halt, ja, etwas, worüber wir uns jetzt Gedanken machen. Das ist gar nicht so einfach, das in einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern unterzubekommen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Masterplan, den wir jetzt verfolgen. Das bauen wir jetzt um und dann werden wir so ab, ich schätze mal ja so ab frühem Sommer diesen Jahres werden wir da zu finden sein. Das werden wir dann sicherlich auch noch ordentlich kundtun. Aber das kann man an der Stelle schon mal sagen, weil das ist kein Geheimnis.
Okay. Ihr seid mit dem Shop aber dann hauptsächlich wahrscheinlich auch im privaten Umfeld unterwegs, ne?
Genau, der Shop ist im privaten Umfeld unterwegs. Wobei auch da sehen wir Potenziale in B2B-Geschäften, weil diese Produkte, die wir da anbieten, sind auch schöne Geschenkartikel, haben wir in der Vergangenheit auch schon für wirklich namhafte B2B-Kunden umsetzen dürfen. Oft recht spontane Anfragen, auch beispielsweise während Corona, wo Weihnachtsfeiern so nicht stattfinden konnten und die Firmen vielleicht ihren Mitarbeitern oder Kunden was Gutes tun wollten und dann Anfragen auch für große Stückzahlen kamen von Schneidebrettchen, die individualisiert wurden zum Beispiel, was wirklich dann auch ja recht umsatzträchtige Produkte sind, die dann auch wieder ihren Ursprung im Onlineshop haben.
Ein anderer wichtiger Bereich, hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, du hattest das vorhin auch gesagt, Instagram, ihr habt roundabout 46.000 Follower. Da werden sich andere Tischlereien, die auch auf Social Media unterwegs sind, jetzt fragen, wie haben die das geschafft? Und ich gebe die Frage mal direkt weiter. Wie habt ihr das geschafft?
Ich weiß gar nicht so genau, ob das eine erstrebenswerte Followerzahl jetzt sein müsste. Wir haben das organisch geschafft. Wir haben das einfach durch die kontinuierliche Arbeit meiner Schwestern Lisa und Greta geschafft. Die haben immer da Gas gegeben, haben nahezu täglich Content hochgeladen und dadurch, dass die eine gewisse Affinität zu Ästhetik haben, glaube ich, hat das die Leute angesprochen. Und das ist wirklich breit gefächert. Ich glaube, viele unserer Zuhörer jetzt gerade werden uns auch folgen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, oder ihr solltet es jetzt tun. Aber diese Social-Media-Präsenz ist dadurch entstanden, dass wir einfach da Dinge gezeigt haben, die Leute interessiert. Und dadurch ist es organisch gewachsen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass auch deutlich weniger Follower jedem Handwerksbetrieb helfen würden, weil meiner Meinung nach ist Social Media das neue, die neue Suchmaschine und die, sei es neue potenzielle Mitarbeiter oder auch Kunden, die gucken erstmal da und die sehen ja da Menschen, Emotionen, Produkte, also alles das, was eine Firma ausmacht und so ist es bei uns auch, das versuchen wir da zu verkörpern und auch da müssen wir immer weiter nachjustieren. Also ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis, ich war im Urlaub und dann hat man sich abends irgendwie angeregt unterhalten und fragt man, was macht ihr so beruflich und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, wir müssen mal auf Instagram gucken, wir haben eine Tischlerei. Und dann haben die sich das wahrscheinlich abends angeguckt und am nächsten Tag hat man sich irgendwie wieder gesehen. Und dann kamen Fragen, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, im Sinne von, ja, macht ihr so Produktfotografie oder was ist genau das, was ihr macht? Das ist gar nicht lange her. Und dann habe ich selber nochmal aus einem anderen Blickwinkel in unseren Social-Media-Kanal reingeguckt und habe gemerkt, oh, da müssen wir nachsteuern, weil man gar nicht mehr so richtig erkannt hat, dass wir das alles bauen, dass wir dahinter stehen und diese Dinge machen. Und derjenige, der jetzt Kavenzmann nicht kennt, und es wäre ja völlig arrogant zu behaupten, dass uns jeder kennt, da sind wir ganz, ganz weit von entfernt, die können das gar nicht einordnen. Und deshalb muss man das immer wieder transportieren. Wir sagen, Kavenzmann ein echtes Handwerk und das wollen wir transportieren, dass wir diese Dinge auch selber bauen, dass wir selber kreativ sind und diese Sachen anschieben. Und dafür muss man halt Content produzieren, der dem neuen Follower das auch nahe bringt.
Social Media ist aber auch dann jetzt dein Beritt, Robin?
Ja, also ich glaube, wir arbeiten da ganz gut miteinander zusammen. Max hatte ja gerade schon gesagt, dass Lisa und Greta, was den Instagram-Channel angeht, da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und das Ganze auch noch federführend betreuen. Wir sehen da aber natürlich die Synergieeffekte, auch im Marketing, im Online-Marketing. Dementsprechend arbeiten wir da jetzt miteinander zusammen. Aber ich würde ganz gerne auf deine ursprüngliche Frage nochmal eingehen. Ja. Das ist ja,
wie habt ihr das geschafft?
Ja, nicht mal, wie habt ihr das geschafft, sondern ich glaube, wo viele dran scheitern, ist diese Kontinuität, weil nicht immer das zurückkommt, was man sich vielleicht im ersten Moment von diesem Auftritt erhofft. Also ich glaube, das war ein Türöffner für uns schon in Bereichen, da hätten wir nie dran gedacht. Ich glaube, diese D-Max-Nummer war ursprünglich auch über Instagram, ne?
Basierte letzten Endes auch auf Instagram, weil die Leute ihr Casting erstmal, die ersten Suchen waren auf Instagram und da haben die Leute halt geguckt, wo gibt's überhaupt Handwerksbetriebe und weil wir den Hashtag Handwerk oder irgendwelche anderen Hashtags verwendet hatten, sind die auf uns aufmerksam geworden,
ja. Ja, und man darf, glaube ich, einfach nicht erwarten, dass man das ein halbes Jahr macht und dann kommt irgendwie was zurück, sondern man muss das einfach immer weitermachen, weitermachen, weitermachen und das ist auch viel Arbeit. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass uns das als Unternehmen langfristig weiterbringt. Ob es Kooperationen, ob es die Bekanntheit der Marke, ob es einfach Sales sind. Das ist was, wo auch ein Handwerksbetrieb heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr drumherum kommt.
Ja. Auf welchen Plattformen seid ihr sonst noch unterwegs?
Wir haben jetzt unsere Schlagzahl auf LinkedIn erhöht. Das ist eine Plattform, die wir sehr schätzen, weil man natürlich da ein bisschen mehr im professionellen Segment irgendwie unterwegs ist, aber auch da tummeln sich viele tolle Kontakte, das Netzwerk erweitert sich und man kann da einfach auch super transportieren, was wir alles so bauen. Wir wollen auf YouTube wieder aktiver sein, nur YouTube ist ein Zeitfresser in der Produktion und das ist nicht ganz so einfach. Wir haben schon ein, zwei Piloten gedreht für Formate, die wir gut finden, wo wir auch dran glauben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier rumlaufen und den ganzen Tag überlegen, was wir zu tun haben, sondern der Tag ist auch recht dynamisch und die Zeiträume sich dann
frei. Ihr baut ja auch zwischendurch noch Möbel, habe ich gehört. Ne?
Wir bauen zwischendurch noch sehr viel Möbel. Das ist auch unsere unsere Hauptaufgabe. Ich bin auch mit viel Leidenschaft Familienvater und Ehemann. Und genau, da ist es ja einfach wichtig, dass man da so die Waage zwischen findet, dass das alles gut miteinander einhergeht. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, warum Carvenzmann in den letzten Jahren gewachsen ist, jetzt wo du das so fragst. Wir haben halt auch viel delegiert und haben Leuten auch Verantwortung und Vertrauen geschenkt, die heute ganz tolle Arbeit machen und ziemlich eigenverantwortlich Dinge anschieben können. Und da ist das halt irgendwie alles ein großes Ganzes, was dann zusammenkommt und dadurch funktioniert das dann auch ganz gut.
Mit der Carvenzmann Digital GmbH habt ihr ja einen eigenen Ableger gegründet. Warum habt ihr das ganz bewusst eben von dem handwerklichen Bereich abgekoppelt?
Ja, am Ende des Tages geht es ja auch darum, Werte zu schaffen. Ich glaube, dass eine Unternehmung, die jetzt nicht Bayer Eink Holzwerk heißt, also meinen Nachnamen trägt und irgendwie auf meinem Bulli jetzt mein Nachname draufsteht und ich fahre damit durch die Landschaft und jeder kann sofort sehen, ah, das ist eine Tischlerei und der Herr Bayer Eink, der betreibt die. Sondern wir wollen ja bewusst Markenwerte schaffen und die Carvenzmann Digital GmbH machte da strategisch für uns Sinn, weil wir dann auch ganz klar abgrenzen können, wo dieses ganze E-Commerce-Thema beheimatet ist. Wir konnten eine ganz eigene Organisationsstruktur aufbauen. Also jetzt mit 4 Mitarbeitenden, die da die Dinge vorantreiben. Und da der Marke Carvenzmann in diesem Vertriebskanal E-Commerce und aber auch, wir haben es bewusst digital genannt, also auch Content und andere Dinge, ja, die da das Feld beackern kann, sag ich mal. Und die Carvenzmann GmbH ist dann eher der handwerkliche Betrieb und so ist es bei uns jetzt auch intern aufgebaut. Die Carvenzmann GmbH fertigt für die Carvenzmann Digital GmbH. Und wir können uns aber auch vorstellen, die Marke Carvenzmann irgendwann im Retail zu öffnen. Aber da müssen wir uns hinentwickeln. Wir müssen die Lieferantenstrukturen schaffen und die Carvenzmann liefert an die Carvenzmann Digital Produkte, die wir gut fertigen können. Aber es gibt da draußen noch viele andere Firmen und vielleicht fühlt sich jetzt auch jemand angesprochen, der eine tolle Produktidee hat oder der Maschinen hat, die noch nicht ganz ausgelastet sind, wo er sagt, ey, das wäre doch super, wenn wir da in größerer Stückzahl Dinge fertigen könnten, die wir mit Carvenzmann gemeinsam vertreiben könnten. Also das sind Dinge, für die wir sehr offen sind, das machen wir auch jetzt schon, weil es ist sicherlich eine Stärke von uns, die gesamte Wertschöpfung abzudecken. Also wir machen die Logistik, wir machen den Vertrieb, wir machen das Marketing, wir machen die Produktion, also wir machen schon eine ganze Menge, aber wir bilden uns jetzt auch nicht ein, alles abbilden zu können und wir wollen jetzt hier auch nicht innerhalb kürzester Zeit noch viel, viel mehr Leute werden. Also ich glaube eher, dass es dann gut ist, eine Lieferantenstruktur zu haben, wo ein hohes Vertrauen herrscht, wo eine Art freundschaftliches Verhältnis herrscht und man gemeinsam Produkte kalkuliert und fertigt, die wir dann über den carvenzmann.de Online-Shop vertreiben können und vielleicht auch irgendwann noch über andere Vertriebskanäle. Da haben wir noch einige Ideen, aber das ist noch ein bisschen zu früh.
Ich glaube, total wichtig ist dabei auch, dass die Skalierbarkeit ansonsten nicht gegeben wäre. Also wenn wir jetzt neue Produkte auf den Markt werfen und die kommen super gut an, dann müssen wir auch zusehen, dass die schnell beim Kunden landen. Das ist bei dem Tisch ist die Akzeptanz da vielleicht ein bisschen höher, dass man auch mal 8 bis 10 Wochen wartet, weil es eben einfach Handarbeit ist. Bei kleineren Wohnaccessoires ist das im E-Commerce eher nicht so. Die Leute sind halt von den ganzen Marktplätzen verwöhnt. Und wenn wir dann parallel unser Projektgeschäft haben und die Jungs in der Schlosserei super viel zu tun haben, dann ist das immer schwierig, da nochmal eine Order zu platzieren. Ja, das ist so ein bisschen die Challenge, die wir gerade haben.
Absolut.
Aber das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Betrieb schon immer die Idee hatte, ach ja, ich habe da eigentlich ein Produkt, aber ein eigener Online-Shop ist ja utopisch, der könnte jetzt prinzipiell auf euch zukommen.
Definitiv. Und wir können uns auch im Grunde da alles Mögliche vorstellen. Also wenn diese Idee so gut ist und vielleicht auch uns völlig überzeugt, können wir uns auch gut vorstellen, dass man da denjenigen, der sich das überlegt hat, auch mit einbindet und zeigt und irgendwie sagt, das ist jetzt die bahnbrechende Idee in dem und dem Bereich. Also da sind wir total offen für. Und ich glaube auch, dass Kavenzmann das ja verkörpert letzten Endes. Und immer her damit.
Die Zeiten sind aus wirtschaftlicher Sicht ja gerade ziemlich herausfordernd. Hinzu kommt der relativ viel zitierte Fachkräftemangel. Die Suche nach Mitarbeitenden und Auszubildenden wird nicht leichter. Du hattest das vorhin schon gesagt, dass das auch über Social Media durchaus ganz gut funktioniert. Aber welche Auswirkungen spürt ihr in diesem Bereich?
Ja, ich bin jetzt ein Kind der Niedrigzinsphase im Grunde. Also ich interessiere mich auch sehr fürs Bauwesen und das ging irgendwie immer nur bergauf. Und jetzt kam dann Corona, dann ist das alles schon gecrashed. Ich glaube, ein Riesenvorteil von Kavenzmann ist, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind. Also wir sind einmal breit aufgestellt von den Leuten, die hier mit uns arbeiten. Wir haben Holzschnitzer dabei, wir haben Zimmerleute dabei, wir haben Maurer dabei, wir haben Metallbauer dabei. Metallbauer, die im schwereren Segment gearbeitet haben, Metallbauer, die ein bisschen leichtere Sachen oder filigranere Erzeugnisse gemacht haben. Dadurch können wir unseren Kunden eigentlich auch ein recht breites Portfolio anbieten. Das hat uns recht krisensicher gemacht in letzter Zeit. Jetzt sprechen alle von Krise. Wir selber haben eine gute Kundenstruktur, wo wir das noch nicht so spüren. Aber man merkt natürlich, dass es insgesamt ein bisschen verhaltener und ruhiger wird. Deswegen freue ich mich auf die Zeit danach. Also es wird ja sicherlich auch eine Zeit geben, wo dann wieder ein völliger Boom herrscht. Und da versuchen wir uns für diese Zeit zu wappnen. Zum Thema Fachkräfte. Ich glaube, zum einen, die Social-Media-Präsenz hilft uns, dass wir Fachkräfte ansprechen und potenzielle zukünftige Fachkräfte, also Azubis, auch ansprechen, dass sie es attraktiv finden, mit uns, bei uns zu arbeiten. Nichtsdestotrotz wollen wir auch da weiterkommen. Wir wollen unser Team immer weiter stärken und was wir hier schaffen, ist, glaube ich, eine Harmonie unter den Leuten, die dazu führt, dass sich auch Leute, die vielleicht in anderen Betrieben oder in anderen Aufgaben, die sie so in ihrem Leben schon hatten, nicht ganz so wohlgefühlt haben, bei uns sehr wohlfühlen und dadurch auf einmal total leistungsbereit sind. Also die dann, haben wir mehrere Beispiele dafür, wo Leute einfach zu uns gekommen sind und sagten, boah, da habe ich nicht so richtig Fuß gefasst oder habe ich mich unwohl gefühlt. Und bei uns ist halt so eine Struktur, auch wenn ein Azubi im ersten Layer dazukommt, was nicht immer perfekt ist, aber es ist nun mal einfach so, der ist auch direkt mündig, der kann irgendwie auch ein bisschen mitgestalten, der kann was machen und da fühlen sich viele Leute abgeholt. Und jemand, der sich wohlfühlt, ist, glaube ich, auch leistungsbereit. Und ja, dadurch schafft man auch was. Und das ist, glaube ich, auch das, was der deutsche Mittelstand gerade in der jetzigen Zeit irgendwo auch verkörpern sollte und auch weiterhin verkörpern sollte, dass wir nicht alle weniger machen, sondern eher bereit sind, auch mal ein bisschen mehr zu machen, damit wir einfach auch vorankommen.
Warum ist es dir, warum ist es euch wichtig, eben junge Leute auszubilden und vom Handwerk zu begeistern?
Ja, der Spruch, das Handwerk hat goldenen Boden, den gibt's schon lange und ich bin davon einfach überzeugt. Ich glaube, ich bin selber auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man mit Handwerk auch erfolgreich sein kann. Handwerk ist auch mittlerweile gesellschaftlich wieder, vielleicht war es auch nie anders, aber ich habe es durchaus mal anders verspürt, akzeptiert ist. Also ich erlebe oft, dass Leute eher positiv darauf reagieren, wenn man sagt, man ist Handwerker. Und ja, da jungen Leuten die Chance zu bieten, das auch zu erkennen und für sich selber vielleicht einzuordnen und nicht direkt in die Ausbildung zu starten, was wir auch ganz oft erleben, das werden viele andere auch kennen. Ja, ich mache jetzt eine Ausbildung und dann bin ich aber in 3 Jahren an der Hochschule. Dass das nur so eine Zwischenetappe ist. Das versuche ich auch direkt immer in den Gesprächen zu negieren oder auszuräumen, zu sagen, ey, gib dir doch mal erstmal die Chance und guck dir das mal an. Und wenn dir das gut gefällt, dann mach das doch auch weiter. Weil oft wird das mit einem Nur. Ich mache nur eine Ausbildung oder so. Das ist völlig falsch, meiner Meinung nach. Das ist überhaupt nicht nur. Das ist absolut ebenbürtig mit allen anderen Dingen, die man so nach der Schule machen kann. Und ja, das versuchen wir zu vermitteln. Und das ist mir super wichtig, weil wir brauchen am Ende Handwerker. Und Handwerk ist super cool. Macht einfach Spaß. Man schafft was. Man sieht, was man geschafft hat. Es ist unsere Aufgabe, die Leute auch so zu bezahlen, dass sie auch damit eine Familie ernähren können und sich was aufbauen können.
Ich glaube, unabhängig vom Geld ich meine, wir laufen ja auch nicht durch die Gegend und sagen, boah, Tischlerei, richtig cool, guck dir das mal an, sondern wir zeigen ja tatsächlich über unsere Social-Media-Präsenz auch einfach, wie wir arbeiten. Ich glaube, viele schaffen das einfach nicht, das so transparent nach außen zu zeigen, aber ich glaube, dass viele junge Leute auch Spaß daran haben, bei Carvenzwan zu arbeiten, weil die sich hier auch in gewisser Art und Weise selbst verwirklichen können. Also ist ja was uns beiden Max total wichtig ist, dass die Leute ihre Kompetenzen so einsetzen können, wie sie vorhanden sind und dass wir die nicht in irgendeine Schablone reindrücken und sagen, ey, das sind unsere Abläufe, so und so musst du es machen, sondern wir sind halt total offen auch. Du bist immer ja weiterzukommen.
Robin, du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, hast aber trotzdem, bist jetzt seit einem Jahr ungefähr hier, ne?
Du bist auch noch ein junger Kerl.
Ja, 26 Jahre jung bin ich.
Ich bin auch erst 36, also da sind wir sicherlich auch noch jung und bei Robin war das letztendlich genauso und Robin hat jetzt auch mit dem Handwerk eng zu tun.
Jetzt ja, vorher nicht. Ja,
genau, vorher nicht, aber letzten Endes haben wir auch da die erkannt, dass Robin ein Talent ist, ein Talent, was wir für uns gewinnen wollten. Und da musste man natürlich eine attraktive Position schaffen und auch eine Aufgabe schaffen, die das Potenzial hat, jemanden ans Handwerk zu binden. Und sonst wärst du für wahrscheinlich deutlich mehr Geld irgendwo anders auch untergekommen, aber du wärst nicht glücklicher geworden. Und ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren zeigen, da werde ich recht behalten, dass wir da halt gemeinsam echt was aufbauen können. Und vor allem, wir machen das ja nun mal einfach alle auch viele Stunden am Tag. Arbeit muss Spaß machen. Das ist total wichtig. Das muss einfach Spaß machen. Man muss das gerne machen. Klar ist auch mal eine Woche dabei, wo man morgens aufsteht und denkt, ach, jetzt wäre es auch noch ganz schön, sich nochmal umzudrehen. Aber wenn man dann da ist und man sieht seine Kollegen und irgendwie man hat gutes Werkzeug und coole Kunden, so, das ist ja das, was am Ende dann jemanden auch motiviert, das zu machen. Und ich glaube, da hat das Handwerk einfach viel, viel mehr zu bieten als so manch anderer Beruf, wo ich jeden Morgen in das gleiche Office gehe oder sage, ach, jetzt habe ich diese Woche wieder Homeoffice und ich sitze bei mir am Küchentisch und bearbeite irgendwelche Fälle. Keine Ahnung, also mir wird das nicht so viel geben, da finde ich es geiler, wenn ich weiß, okay, dieses ist ein Auftrag, den ziehe ich durch und danach kommt der nächste Kunde und ich habe wieder eine spannende Aufgabe.
Aber wenn der Küchentisch im Homeoffice vom Carvenzwan ist, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Ne?
Ja, das stimmt.
Man hat das jetzt schon gemerkt, also ihr sprudelt ja auch vor weiteren Plänen und Ideen, deswegen nur zum Abschluss nochmal die Frage, wie geht's mit Carvenzwan weiter?
Robin, wie geht's mit Carvenzwan weiter?
Ich hoffe, es geht so weiter wie bis jetzt. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr sehr intensiv mit dabei. Jetzt zum Abschluss des Podcasts kann ich ja vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich war damals als Auszubildender von Daniel quasi live bei Gründung von Carvenzwan auch mit dabei. Und auch unsere Familien, heißt von Max und mir, kennen sie schon super lange. Heißt, ich habe diesen Weg die ganze Zeit verfolgt und bin jetzt auch stolz, weil ich Teil davon bin, wie das gelaufen ist und hoffe, dass wir das zukünftig auch so hinbekommen. Und mit der Digitalsparte haben wir da jetzt sicherlich einen großen Hebel, wo ich glaube, dass wir in unterschiedlichsten Bereichen sehr, sehr viel machen können. Und die Challenge ist jetzt irgendwie, die Ideen, die wir haben, zu strukturieren und daraus dann letztendlich auch was zu machen. Also an Ideen scheitert es hier nie.
Genau,
die Umsetzung, das ist es.
Da ist wahrscheinlich das, wo es sich zeigt, dass der Betrieb am Ende auch noch ein junger Betrieb ist. Unternehmerisch die Geschäfte zu festigen, die Strukturen zu festigen, die ganze Ausstattung zu festigen, also die Infrastruktur, das Handwerkszeug, was wir haben, womit wir unsere Unternehmung betreiben, das wirklich auf immer seriösere Beine zu stellen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg und den Weg wollen wir weitergehen. Und dann kommt der Rest von alleine, glaube ich. Wenn man dann motiviert bleibt und Spaß an der Arbeit hat, dann geben einem diese Tools, die man sich da selber erschaffen hat, die geben einem ja alle Möglichkeiten. Und da, ja, wir sitzen jetzt gerade, hinter uns ist die Produktion, wir haben den Metallbaubereich, wir haben tolle Leute an Bord. So, da muss man auch mal aushalten, dass es vielleicht auch mal die ein oder andere Veränderung gibt. Aber das sehen wir dann auch eher wieder als Chance und dann geht's weiter. Und ja, so beschreiten wir hier unseren Weg.
Ja, Max, Robin, vielen Dank für euren Einblick in ja die bisherige Reise mit eurem Unternehmen. Wenn man sich das Ganze so anhört, wirkt es erstmal wie eine leichte Übung, aber ich glaube, das ist es nicht so wirklich. Es steckt aber eine ganz schöne Menge Arbeit dahinter ja, und im wahrsten Sinne des Wortes gilt es, immer wieder einen ganz schönen Carvenzwan zu stemmen. Euch beiden weiterhin ganz viel Erfolg dabei und ja, danke, dass wir mit der Lauschwerkstatt hier bei euch in Nottuln zu Gast sein durften.
Danke für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer. Wer Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge loswerden möchte, kann uns gerne eine Mail schreiben an lauschwerkstatt@tischler.nrw. Und damit bleibt wie immer zum Schluss nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.